Ja, ich begrüße euch ganz herzlich in Jesu Namen zu einer heute nicht ganz so langen Predigt. Besonders begrüße ich alle, die heute mitgekommen sind, um die eigenen Kinder oder die Enkelkinder oder die Nichten, Neffen oder auch Geschwister hier vorne spielen zu sehen. Schön, dass ihr da sind. Herzlich willkommen. Ja, unser Erzengel, die Engel und Hirten, die Schafe, Maria, Josef, die Erzähler und alle, die hier vorne mitgeholfen haben, haben sich engagiert und mutig durch ihr Stück gesprochen und gesungen. Da haben wir gehört von der Freude, die sie über diesen neuen Auftrag hatten, den Retter der Welt anzukündigen. Es wurde gesprochen von Jesus Christus, der unsere Ängste und Sorgen hört, der uns beisteht. Oder von Jesus Christus, unserem Herrn, Heiland und Erlöser. Am Schluss haben sie vom Wunder der Wunder gesprochen und gesungen: Gott liebt mich so sehr, dass ich platt und sprachlos bin. Oder das Lied, das vorkam: In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren. Gottes Liebe kam zu uns, wir sind nicht mehr verloren. Wer du bist, Gott will dich, will auch dir begegnen. Er will jetzt dein ganzes Leben segnen. Lass ihn in dein Leben ein, denn du sollst seine Wohnung sein. Sein Licht wird dich erfüllen. Gott ist da. Wir haben es gerade schon von Julia gehört, dass diese altbekannte Weihnachtsgeschichte natürlich viele Facetten und Ebenen und Dimensionen hat. Im Grunde genommen sind die Weihnachtsberichte, die es einmal bei Matthäus gibt und einmal bei Lukas, zwei von den Evangelien, die sind eigentlich radikale Lehrstücke, was passiert, wenn Gott in das Leben von Menschen reintritt. Wenn Menschen erkennen, sie sind geliebt, sie sind berufen, sie sind gesegnet. Und wenn Gott Menschen zu seiner Wohnung macht oder umgekehrt, wenn Menschen sagen, jawohl, ich will dir, Gott, Raum in meinem Leben geben. Und in dieser Geschichte, die wir heute in der einfachen Form gehört haben, passieren Dinge, die nach menschlichem Ermessen unmöglich sind. Und bevor wir so auf diese Dimension kommen, wie Dinge passieren, die bei Gott unmöglich sind, müssen wir so einen kleinen Blick auf unsere Bilder von Weihnachten werfen. Da kommen ja immer die süßen Engel vor. Und das ist eine erste Stufe, sich dem Thema Engel zu nähern. Und in diesem Fall waren die süßen Engel sogar unterbeschäftigt. Ja, es war ihnen langweilig. Im Himmel war anscheinend nicht genügend los. Und sie haben sich gefreut, dass jetzt endlich was Neues kommt. Und dann kommen immer die Hirten vor. Und wir hatten ja wirklich auch zwei sehr süße, liebenswerte Hirten. Aber wie wir schon von Julia kurz gehört haben, die Lebensrealität der Hirten oder auch von Maria und Josef war mit Sicherheit nicht so niedlich und einfach, wie man das in so einem Krippenspiel darstellen kann. Und dann natürlich auch die Lieder, die wir seit Jahrhunderten singen. Also stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruhe. Wenn wir uns Weihnachten nähern wollen, dann müssen wir sozusagen erstmal all die schöne Dekoration beginnen auf die Seite zu schieben. Denn ob Engel süß sind, das ist eine Frage, der es sich lohnt, nachzugehen. Und ob die Hirten jetzt so andächtig und ruhig waren bei ihren Herden, das ist wohl auch eher zweifelhaft. Das hochheilige Paar hat sich vermutlich nicht als hochheiliges Paar verstanden. Und der Knabe, ob der hold und lockig war und in himmlischer Ruhe geschlafen oder wie alle anderen Kinder geplärrt hat, das bleibt auch offen. Wenn man also die ganze Deko rings um Weihnachten mal wegnimmt, dann bleibt ein, finde ich, erstaunlicher Bericht. Und zwar, wie Gott handelt, ich nenne es mal übernatürlich, und auch, wenn man diese Berichte ernst nimmt, auch so, dass sie den Verstand sprengen. Drum in einem Satz, Weihnachten, Gott handelt übernatürlich. Wir alle, egal ob wir jetzt regelmäßig in die Kirche gehen oder ab und zu mal drin sind oder in der Kindheit mehr waren, haben diese Geschichten schon x-mal gehört. Und alles, was wir x-mal gehört haben, das bringt Gewöhnung mit sich. Und wir hören oft nicht mehr, was da eigentlich steht. Wir nehmen es nicht mehr wahr. Es gibt meines Erachtens wenig biblische Berichte, in denen Gott so in einer Tour konzentriert und in kurzer Zeit massiv aus seiner Dimension in die Dimension unserer Welt eingreift. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch Serienfan ist. Vielleicht ein paar von den Älteren auch, vermutlich etliche von den Jüngeren und dazwischen so meine Generation und Jünger sicherlich auch. Ich habe überlegt, was für eine spannende Serie würden Amazon, Disney oder Netflix aus diesem Stoff machen. Ich liste mal auf. Ein Priester wird stumm und dann wieder geheilt. Eine alte, unfruchtbare Frau wird schwanger. Eine Jungfrau wird schwanger, das kommt ja öfters vor, aber ohne Mann. Gottes Geist erfüllt Menschen. Drei Magier folgen einem Stern. Ein König und Erlöser wird geboren und Engel in Hülle und Fülle. So viele Engelbegegnungen konzentriert in 4 Kapiteln der Bibel gibt es sonst nirgends. Und ein dramatischer Fortgang, Flucht nach Ägypten. Und hier gar nicht mehr aufgelistet, dann das Gemetzel von Herodes an den Kindern. Und das alles in 4 biblischen Kapiteln. Matthäus 1 und 2, Lukas 1 und 2. Könnt ihr einfach mal googeln. Weihnachtsgeschichten. Neues Testament wird sich empfehlen, sonst kriegt ihr alles Mögliche wahrscheinlich. Und dann werdet ihr diese Geschichten finden oder auch ganz klassisch in der Bibel, wenn ihr eine habt, könnt ihr die nachlesen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet diese Geschichten nicht zum ersten Mal, nicht zum wiederholten Mal oder x-ten Mal hören, sondern wirklich zum ersten Mal lesen. Und ihr lest sie nicht in der Bibel, sondern ihr lest sie als Beschreibung und Ankündigung einer Serie, sagen wir mal, bei Netflix. So, wie könnte so eine Serie aussehen? Ich versuche sie mal zu malen. Also meine Serie beginnt mit einem Rückblick, so szenenhaft in die ferne Vergangenheit. Ja, weise Männer, Propheten treten auf, sie haben Visionen von dem Spross, dem König, dem Erlöser, dem Weltmessias, dem Ende der Ungerechtigkeit, der Schmerzen, des Krieges, die alles kommen werden. Und das in einer Fülle von kurzen Szenen und Sequenzen, die die Visionen dieser Propheten quer durch die Zeit beschreiben. Und dann, da ja in Serien auch immer Erotik vorkommen muss, die Bibel bietet sich an. Die Serie geht weiter mit kurzen Sequenzen, je nachdem dezent oder weniger dezent. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah. Judah zeugte Peres mit der Tamar und dann mit ausgewählten Paaren, wo sich die Darstellung lohnt. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, der anrüchigen Hure. Boas zeugte Obed mit Ruth und so weiter. Ideales Material für eine Serie. Und dann ein Schwenk in unsere Weihnachtsgeschichte. eine mystische Tempelatmosphäre mit dem alten Priester Zacharias. Der Rauch des Räucheraltars und des Opfers wabert durch den Tempel und plötzlich rechts vom Altar eine erschreckende Engelerscheinung. Denn Zacharias zum Beispiel erschrickt und er fürchtet sich. Die Engel, die dort erschienen, waren von anderer Gestalt als die, die wir heute Morgen gesehen haben. Und dann dieser Priester, er taumelt aus dem Tempel, aber er ist stumm. Und das Volk ist aufgeregt und erstaunt und ein Gemurmel geht los, denn sie wissen, da muss etwas in diesem Tempel passiert sein, eine Vision, eine Begegnung mit Gott. Erschrecken im Volk. Und dann ein Ende, beliebt natürlich wieder mit einer Erotikszene. Der alte Zacharias geht nach Hause zu seiner alten Elisabeth. Sie geben sich der Liebe hin und die Empfängnis des wilden Johannes wird schon in Sequenzen angedeutet. Schluss von Folge 1, Serie 1. So, und jetzt sind wir noch nicht mal ansatzweise durch die 4 Kapitel der Weihnachtsgeschichte durchgekommen. Und ich kann sie euch auch leider nicht in diesem Stil jetzt hier entfalten. Das würde definitiv zu lang dauern. Aber diese scheinbar so brave Weihnachtsgeschichte oder so wie wir sie oft wahrnehmen, enthält eine Story mit vielen übernatürlichen, fantastischen, ja, aus nicht religiöser Sicht mystischen Elementen. Und permanent gibt es dort sozusagen Übernatürliches. Josef begegnet einem Engel. Maria erscheint ein Engel. Dann die Jungfrauengeburt. Die Serie würde eine mystische Vereinigung des Alls, des Kosmos, des was auch immer Gottwesens mit Maria zeigen und würde bildhaft versuchen zu zeigen, wie die Kraft aus dem Jenseits, aus einer anderen Dimension Leben schafft in dieser Jungfrau Maria. Und dann die Begegnung von Maria mit Elisabeth, eine Geisterfüllung, das könnte man auch wunderschön zeigen. Und der wilde Johannes hüpft im Mutterleib vor Freude. Und so könnte man das über viele Folgen gestalten, die uns altbekannte, brave Weihnachtsgeschichte als ein mystischer Thriller, bei dem immer wieder übernatürliche Realitäten hineinbrechen in das Leben der Menschen. Die übernatürlichen Realitäten würden bei Netflix natürlich nicht Gott heißen, sondern die würde man irgendwie anders beschreiben. Das gäbe eine fantastische Serie. Also ich kann es mir vorstellen. Eine Ebene weiter. Weihnachten, Gott handelt. Und was passiert denn da? Also, das ist wie wenn Gott hineinbricht in die Realität, in der Mitte angedeutet mit diesem Zickzack. Und es geschehen verschiedene Dinge zur Linken und zur Rechten. Die eine Seite ist Erschrecken. Ganz oft Erschrecken. Wir stellen uns Gott und seine Engel oft so lieb vor. Aber ich glaube, es ist ein Erschrecken über die Andersartigkeit der Realität und der Dimension Gottes, über die Majestät, die Herrlichkeit, die Kraft, die anscheinend in solchen Engeln steckt. Furcht kommt auf. Gottes Begegnung ist nicht immer nur, ich sage jetzt mal, sanft und heil. Es kann auch ein Erschrecken sein oder eine Erkenntnis, wie und wer Gott ist. Dann es entstehen Lasten. Ja, Zacharias muss die Last in seinem Leben tragen, stumm zu sein. Und das ja für die ganze Schwangerschaft. Denn erst am Ende sozusagen bricht das auf, als nach dem Namen des Kindes gefragt wird. Das ist eine lange Zeit. Josef muss die Last tragen. ja, dieser ihm völlig unverständlichen Schwangerschaft. Und Maria muss diese Last tragen in einer Gesellschaft, wo das eigentlich ein Todesurteil war, anscheinend unehelich schwanger zu sein. Und auf der anderen Seite, von euch aus gesehen links, bricht noch viel massiver und viel stärker eine andere Dimension ein. Die kinderlos gealterte Elisabeth erlebt das Ende ihrer gesellschaftlichen Schmach, kinderlos zu sein, und wird auf wunderhafte Weise sozusagen rehabilitiert, mit einem Kind gesegnet. Der stumme Zacharias kann nach 9 Monaten plötzlich wieder reden, um den Namen seines Sohnes zu nennen. Und er bricht in einen prophetischen Dank und Lobgesang aus. Und Dank und Lob kommt immer wieder in diesen Weihnachtsberichten vor. Ja, Maria lobt Gott. Simeon später, ein alter, gerechter Mann. Hanna, eine Prophetin. Alle brechen in Freude und Lob und Dank aus, als sie erkennen, was da passiert. Und Menschen müssen auch etwas tun. Sie müssen sich entscheiden. Sie müssen das, was sie hören, in ihrem Inneren bewegen, wie es von Maria heißt. Ja, sie müssen sich entscheiden, was sie tun wollen. Josef muss sich entscheiden, Maria bei sich zu lassen, obwohl er nicht verstehen kann, wie dieses Kind zustande gekommen ist. Maria entscheidet sich, das, was sie übernatürlich erlebt, ja, als ein Geschenk Gottes, einen Auftrag Gottes an ihr Leben zu nehmen. Sie sagt, siehe, alter Luthertext, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und unter all den Menschen, die sich da in Gottes Handeln reinnehmen lassen, bricht eben immer wieder Freude, Lob, Dank aus und eine Dimension, wo deutlich wird, da geht es um Rettung, um Befreiung, um Erlösung von Lasten. Die Zusammenfassung. Weihnachten, Gott handelt. Wenn wir uns auf sein Handeln ganz einlassen, ist bei Gott kein Ding unmöglich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dieser Satz begegnet den frommen Leuten unter uns öfter mal auf irgendeinem Kärtchen, was man bekommt, oder Bücher, die entfalten, wie Dinge bei Gott möglich sind, wie sich Berufungen entfalten, wie christliche Werke entstehen und Gott Wunder darin tut. Aber ich weiß nicht, wie vielen von euch wirklich klar ist, dieser Satz steht in der Weihnachtsgeschichte. Es ist sozusagen der letzte Kommentar des Engels zu der Schwangerschaft von Elisabeth und von Maria. Er schließt das Ganze ab mit, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn Gott in unser Leben tritt, dann kann das durchaus erstmal erschrecken. Ja, das kann unverständlich sein. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann kann es nicht sein, dass er sofort und 100% in die Dimension unserer Logik und unseres Verstehens reingeht und aufgeht. Wenn dem so wäre, dann wäre Gott nicht Gott. Also es ist normal, dass Begegnungen mit Gott zuerst mal erstaunen, erschrecken, unverständlich ist, andere Dimensionen, andere Werte in unser Leben reinbringt. Und das kann uns sogar vielleicht mal Furcht einflößen. Oder es kann sein, dass es zu einer Last wird. Aber das andere ist eben genauso, wenn Gott uns begegnet, wie die Engel und Hirten gesungen haben, seine Liebe, ja, dann bin ich platt. Ich kann das nicht verstehen, dass Gott, der Schöpfer aller Dinge, persönlich was mit mir zu tun haben will, mit mir kommunizieren mag, ja, mir für mein individuelles Leben oder für so eine Gemeinde wie hier Dinge und Werte und Wichtiges deutlich macht. Aber diese Dimension, die beendet Schmach, ja, Verletzungen, schlimme Geschichten im eigenen Leben, die befreit, die heilt, die erlöst, die setzt Lob und Dank frei, die erfüllt mit Gottes Geist und Kraft und Mut und schenkt Kraft, dann auch zu handeln, zu leben, zu agieren, zu tun. Also wer sich auf Weihnachten neu einlassen will, der darf sich auf diese beiden Seiten Gottes einlassen, die oft unverständliche, zuerst vielleicht sogar erschreckende und die, die in Freiheit und Dank und Lob führt. Und beide Seiten zusammen führen zu dem, was in der Weihnachtsgeschichte steht. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen.